Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, Kantate, steht in der Offenbarung des Johannes im 15. Kapitel und laut liturgischem Kalender überall in Sachsen und in der Vereinigten Lutherischen Kirche. Mir wurde zwar gesagt, ich darf auch heute über was anderes predigen, aber dann habe ich den Text gelesen und habe gedacht, nee, das wäre zu einfach. Und deswegen lese ich den euch mal vor. 15. Kapitel Offenbarung des Johannes. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte, wo die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Was für ein Text, was für eine Zumutung. Es ist schon eine Zumutung als Geigenbauer, also nicht als apokalyptischer Experte, darüber predigen zu müssen. Immerhin ein Wort kommt darin vor, auf das könnte ich mich jetzt die nächsten 15 Minuten stürzen und damit verbringen, die Harfen Gottes. Das ist doch was für ein Geigenbauer. Oder das Lied des Lammes, das ist was für den Musiker. Aber so einfach, sagt mir der Geist Gottes, sollst du es dir, lieber Martin, nicht machen, denn da stehen noch andere Worte und die gilt es besser zu verstehen. Etwa das Wort Plage oder der Begriff Zorn Gottes. Und damit wird auf einmal alles sehr realistisch. Denn dass wir so gern von der Liebe Gottes sprechen oder in kindlicher Sprache sogar vom lieben Gott, das ist eine Zumutung angesichts dieser Welt und der Erfahrung der Plagen und des Zorns, des unverständlichen Leidens, das die Menschen häufig so unbegreiflich, so willkürlich, so wenig pädagogisch trifft. Es ist ein Angriff auf die emotional allzu verständliche Wunschvorstellung, die Bösen mögen gestraft und die Guten belohnt werden. Nein, so ist es nicht in unserer Welt. Da trifft es, so beklagt es unser natürliches Gerechtigkeitsgefühl, doch häufig die Falschen. Die Guten und Unschuldigen erfahren Widrigkeiten und Leid. Die Bösen und die Verursacher kommen ungeschoren und unbehelligt davon. Wage ich mich also an das erste Wort, die Plagen. Im Text aus der Offenbarung des Johannes heißt es, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen. Was ist eine Plage? Eine Plage ist die Erfahrung einer kollektiven Krise. Da wird nicht unterschieden, da ist kein individuelles Leid. So realistisch und nüchtern hat der Glaube zu sein. Wir haben auszuhalten, dass dieses Leben von Plagen, von kollektiven Klagen heimgesucht und getroffen wird. Wir haben vor 3 Jahren die Corona-Plage durchlebt. Wir konnten nicht aufatmen, konnten uns nicht von diesen anstrengenden Jahren erholen. Da brach der Sturm über die Ukraine herein. Und die erschütterte Seele fragt sich, was ist das für eine beschissene Welt, in der Menschen so sein dürfen? In der ein seelenkranker Massenmörder für sich entschieden hat, das Böse zu wählen, das Brudervolk zu überfallen und Leid und Elend über Millionen Menschen zu bringen, das kann man eine Plage nennen. Denn Menschen, die diesen Krieg erleiden, trifft es kollektiv. Sie werden nicht ausgewählt, nicht von göttlicher Hand ausgesiebt, etwa nach dem Maß ihrer Moral, hier die Guten, da die Bösen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Nein, es ist eine Plage. Hier zwar von Menschen gemacht, aber doch eine Plage. Und das heißt kollektives Leid. Die Menschheit geht auf die ihr zugemuteten Plagen zu. Die Welt zeigt uns in diesen Phasen nicht ihr freundliches Gesicht. Sie wird zur Zumutung. Eine Plage, eine dieser Plagen, die wir zu Lebzeiten selbst erlebt haben, war die Corona-Pandemie. Ein Virus legt für Monate die Welt lahm. Was wir durch das Coronavirus erlebt haben, ist aus meiner Sicht keine Krise, sondern das, was biblisch Plage heißt. Es ist die Frucht von unrechtem menschlichem Handeln, Ungerechtigkeit, die die Menschen kollektiv trifft. Plagen treffen die Menschen ihrem biblischen Wesen nach nicht individuell, sondern kollektiv. Es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, wie es im Galaterbrief im Neuen Testament heißt: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Es ist, als hätte sich die Schöpfung mit diesem Virus mahnend an den Menschen gewandt und eingeklagt, dass wir ihr gegenüber ein Verhalten erlernen, das unserer Schöpfungsberufung entspricht. Wir haben uns gegenüber dem Ruf der Schöpfung und ihrem Aufschrei verhärtet und unser Verhalten nicht verändert. Jetzt seufzt die Schöpfung und fordert ein anderes Menschsein. Wir haben unseren eigenen Lobpreis kultiviert, aber wir haben das Gebet der Arten überhört. Im Buch Hiob, einem der gewaltigsten Bücher der Weltliteratur, eines der stärksten und erschüttertsten Bücher der Bibel, im Buch Hiob lesen wir davon, dass die Tiere einen instinktiven Zugang zu ihrem Schöpfer haben. Wer bereitet, heißt es da im 38. Kapitel, wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Sie rufen zu Gott. Und dann folgt etwas Gewaltiges. Es ist überschrieben mit den Worten: Erste Rede des Herrn aus dem Sturm. Gott selbst stimmt einen Lobpreis an. Es ist der Gesang Gottes, voll Ehrfurcht und Freude über der Vielfalt der Arten. Lest das Buch Hiob 38, der Lobpreis Gottes über der Vielfalt der Arten, der Hirschkuh in ihren Wehen, dem Wildesel, der das Lärmen der Stadt verachtet, dem Wildstier, den Fittichen der Strauße, den Schwingen des Storches und den Flügel des Falken, der Kraft des Rosses und der Höhe des Adlers. Diese erste Gottesrede dieses gewaltigen Buches ist ein Lobpreis der göttlichen Schöpfungskraft auf die Vielfalt der Arten. Der Schöpfer rühmt sie und sie rühmen ihn. Vor Ausbruch der großen Plagen heißt es im Buch Exodus, 2. Mose, ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört, ihr Leiden erkannt. Und Gott spricht, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das Leiden der Schöpfung ist ein Gebet, ein Seufzen, das zum Himmel drängt. Plage bedeutet, wenn wir das Wort erforschen, im Hebräischen auch Wunde oder Striemen. Mein Eindruck ist, die Menschen spüren, dass ihnen durch die kollektiven Wunden unserer Zeit etwas gesagt werden soll. Woher kommt dieses untrügliche Gespür? Es ist ein Lernprogramm des Evangeliums mit seiner Menschheit, dass wir den täglichen Lobpreis der Schöpfung hören, den Gesang der Arten als einen Gesang vor ihrem Schöpfer. Und sie klagen ihm ihr Leid über den Menschen. Der Schöpfer lässt den Aufschrei der Schöpfung zu uns sprechen. Er schickt keine künstliche Strafe. Dass wir ernten, was wir gesät haben, bedeutet, das falsche Tun selbst wird zur Strafe. Wie es im Judentum, etwa bei Maimonides, heißt, die Strafe für die Sünde ist die Sünde selbst. Die Schöpfung wird zum Wort Gottes, wenn sie uns mahnt, nur wenn ihr die Lebensgebote achtet, werdet ihr leben. Zu Beginn der Corona-Krise, als in Deutschland 8 Menschen daran gestorben waren, hörte ich eine Woche lang täglich in meinen Gebetszeiten immer wieder nur das eine: Diese Krise ist ein Weckruf an die Menschheit und sie hat mit dem fortschreitenden Artensterben zu tun. Das verstand ich nicht. Gibt es denn nicht viele Aspekte, in denen wir am Leben schuldig werden und als Menschheit unsere Ohren vor Leid und Ungerechtigkeit verschließen? So viele Bereiche der Falschheit. Warum sollte es hier ausgerechnet um das Artensterben gehen? Nach etwa 5 Tagen wachte ich nachts durch einen unheimlichen Vogelschrei auf. Er war von einer Eindringlichkeit, dass ich Gänsehaut bekam. Und darauf ein Gesang an Schönheit, wie ich es nie zuvor gehört hatte. Es kam von den Bäumen des Osthanges und drang durch das geöffnete Fenster ein. Solch einen Vogel kannte ich nicht. Ich hatte Herzklopfen, denn der eindringliche Schrei und Gesang wirkte wie ein Gebet, ein Ruf, tragisch und zugleich von ungeheurer Schönheit. Ich sagte ohne nachzudenken, Jesus, wenn dieser Vogelruf bestätigen soll, dass dieser Virusangriff ein Weckruf ist, der das weltweite Artensterben meint, dann lass diesen unbekannten Vogel nochmal schreien. Genauso. Da schrie er erneut, nur ein einziges Mal, dann nicht mehr. Ich lag erschüttert da. Es war wie ein äußeres Ja auf das, was ich all die Tage im Gebet gehört hatte. 2 Tage später legte ich mich während einer Arbeitspause in die Dachkapelle meiner Werkstatt, um zu beten. Es ist für mich häufig wie ein liebender Dialog. Was willst du mir sagen? An was soll ich denken? Was willst du tun, dass ich dafür bete, dass es geschehen darf? An welche Menschen und Situationen willst du mich erinnern, dass ich sie stärke und segne? So lag ich in diesem konzentrierten Schweigen vor Gott und mir war, als würde ich erneut an jenen Vers aus den Tiefen des Buches Hiob erinnert werden, von den Raben, die in ihrer Not zu Gott rufen. So bewegte ich dieses Wort über das Gebet der Tiere. Es vergingen keine 3 Atemzüge. Da schoss mir der Schreck in die Glieder, denn ich hörte einen lauten Schrei. Ich riss die Augen auf. Da saß ein Rabe. Vielleicht war es eine Krähe, der zum geöffneten Dachflächenfenster geflogen war, unter dem ich lag. Er wiederholte den Schrei, dann flog er fort. Selten habe ich solch eine unmittelbare Äußerung auf inneres Gebet erlebt. Ich spürte den Herzschlag des Buches Hiob und im Schrei des Raben eine fast prophetische Bestätigung jener gewaltigen Mahnung. Setzt eure Energie dafür ein, die Arten zu schützen, die ich erschaffen habe. Es wird eine Überlebensfrage der Menschheit sein. Ein kurzes Erschrecken reicht nicht aus. Wir werden so viele Plagen erleben, bis wir schmerzhaft gelernt haben, dass wir uns die Kosten unserer Ungerechtigkeit nicht mehr leisten können. Wir werden sehen, dass jede noch so gut begründete Verstockung uns mehr kosten wird als unsere Umkehr. Vielleicht kann die Intonation, also die Stimmung eines Musikinstrumentes, hierfür ein Gleichnis sein. Der Schmerz über einer falschen musikalischen Intonation, über einem schlecht gestimmten Instrument, ist nicht böse. Dieser Schmerz ist ein Signal dafür, dass etwas nicht stimmig ist. Es tut weh, wenn ein Gitarrist seine Gitarre nicht gestimmt hat und dennoch zu spielen beginnt. Doch dieser Schmerz, den man auch den Zorn der Schönheit nennen könnte, ist nicht böse. Er ist ein Signal dafür, dass der Klang nicht stimmig ist. Im Schmerz ist der unbestechliche Drang, das Falsche zu korrigieren. Darum sollen wir im Schmerz die Sehnsucht nach Stimmigkeit sehen. Welche innere Musik, welch unerträglichen Zustand hätte unsere Welt, wenn wir von dieser Sehnsucht nichts wüssten? Wie aber kann eine Sehnsucht je ohne eine Form des Schmerzes sein? Es gibt eine innere Liebe der Erschütterung, die den Menschen in diesen anstrengenden Phasen das Wesentliche sagen lässt. Zeig mir, was ich erkennen soll, ich will es hören. Zeig mir, was ich lernen soll, ich will es tun. Krisen lehren uns auf eine schmerzhafte Weise, was nicht stimmig ist. So erleben wir in krisenhaften Zeiten die Wachstumsschmerzen des inneren Menschen und der Gemeinschaft, in der wir leben. Wir haben noch Reifungsprozesse vor uns. Wir erleben einen mahnenden Schmerzensschrei der Schöpfung gegenüber dem Menschen, ein ökologisches Seufzen nach Weisheit und Behutsamkeit, ein Seufzen nach Schutz und Würde der Tierwelt, dem Segen der Pflanzen, der Vielfalt der Arten, dem Gleichgewicht der Schöpfung. In der Zwischenzeit liegen auch zahlreiche wissenschaftliche Hinweise vor, die tatsächlich den Zusammenhang zwischen der abnehmenden Biodiversität, also dem Artensterben, und dem Entstehen neuartiger Viren belegen. Der Römerbrief, 8. Kapitel, sagt: Denn die ganze Schöpfung seufzt bis zu diesem Augenblick und liegt in Wehen Und sie wartet ängstlich darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Römer 8. Der Himmel bestürmt uns in der Sprache der Krise. Wann immer wir Leid erleben, stellen wir die Frage, die wir uns in guten Zeiten allzu gern ersparen. Hat die Krise eine Bedeutung, die ich entziffern kann? Etwas, das der schmerzhaften Erfahrung einen Sinn geben kann? Die schweren Phasen unseres Lebens lassen uns ja nicht nur fragen, wie kommt das, sondern mehr noch, was soll das? Hat das Leid, das wir erfahren, also nur eine Ursache oder hat es auch einen Grund? Dem Verstand mag eine Erklärung ausreichen, die Seele aber schreit nach einer Begründung für das Schwere, das sie durchlebt. Ein Wort aus der Tora, den 5 Büchern Mose, kann hier eine Hilfe der inneren Seelenführung sein. Seelenführung, die Seelsorge uns selbst gegenüber, die uns in Zeiten der Krise unbedingt geboten ist. In den Zeiten, in denen wir leben, sollen wir Seelsorger unserer selbst sein. Und die Menschen werden fragen, was ist mit dir? Warum geht es dir anders als mir? Die Seelenführung zu erlernen in Zeiten der Krise ist uns unbedingt geboten. Dort heißt es im 5. Buch Mose in einem ganz wundervollen Wort, unglaubliches Wort, wie ein Adler, der seine Brut aufstört zum Flug und über seinen Jungen schwebt, so breitete Gott seine Flügel aus, nahm uns und trug uns auf seinen Schwingen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ein Adler seine Jungen aus dem Nest wirft, damit sie fliegen lernen. Sie würden im Nest sitzen bleiben. Und so sagt dieses Wort, wie ein Adler, der seine Brut aufstört zum Flug und über seinen Jungen schwebt, so breitete Gott seine Flügel aus, nahm uns und trug uns auf seinen Schwingen. Hier ist uns gesagt, Krisenzeiten können eine heilsame Störung sein. Wir werden aufgestört zum Flug. Wir werden aufgestört, um unsere Flugfedern zu entfalten, um also zu begreifen, wozu wir eigentlich berufen sind. Wir werden nicht aus dem Nest der Sicherheiten geworfen, damit wir abstürzen, sondern damit wir fliegen lernen. Es bedeutet, dass wir uns darin üben, das Gebotene zu tun. Darin wird Gott uns unter die Arme greifen, wie ein Adler, der sein Junges aus dem Nest wirft und es doch auf seinen Schwingen trägt. Manch eine Verunsicherung muss uns zugemutet werden, damit wir erkennen, was uns gesagt werden soll. Darum darf uns der Glaube wohl nicht nur zur Gewissheit werden. Er muss auch zur rechten Zeit eine Verunsicherung sein, eine kreative Verunsicherung, etwas, das uns aufstört und uns spüren lässt, was wir zu lernen haben. Es ist eben diese heilige Verunsicherung, die jede Krise in sich trägt, dass wir wach und wahrhaftig werden. Und eben darum ist im heutigen Predigttext vor dem Lobpreis vom Zorn Gottes die Rede. Hat er seinen Platz in unserem Glauben, der Zorn Gottes? Wer in der Liebe lebt, der bekommt etwas von den Erschütterungen im Herzen Gottes zu spüren. Und eben diese Erschütterungen nennt die Bibel den Zorn. In dem heiligen Zorn ist eine leidenschaftliche Liebe für die Stimmigkeit des Lebens. Der Zorn der Gottesliebe oder die Liebe des Gotteszorns erkennt, was wir dem Leben antun. Darum bin ich es leid, zu fragen, warum Gott so vieles zulässt, sondern ich will fragen, warum wir so viel Leiden Gottes zulassen. Die unbegreifliche Strenge, die in der Welt ist, ist nichts Überirdisches, nichts zusätzlich ans Leben Geheftetes, auch keine Erziehungsmaßnahme oder gar Strafe, künstlich von oben oder von außen. Nein, es ist das Erschütternde, das Gesetz der Schöpfung, das notwendig ist, um das Leben zu schützen. Wo Sünde möglich ist, muss Zorn das Leben schützen. Muss das Leben sich gegen die Übermacht der Sünde schützen, durch die Zumutung von Schmerz und Leid, muss es sich wirksam wehren. Wenn immer wir dies zu spüren bekommen, durchleben wir den Zorn des Lebens. Und was uns dann bewahrt, sind nicht unsere schlichten Erklärungen, sondern unsere Ehrfurcht. Damit spricht der Text ja, den wir heute als Predigtext haben, am Ende noch etwas ganz Wesentliches aus. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten, heißt es da. Und so spricht dieses Lied des Lammes, wie es hier genannt wird, am Ende von der Gottesfurcht. Vielleicht machen gerade die Zeiten der Krisen uns klar, dass das Lebendige des Glaubens nicht nur aus Vertrauen, sondern auch aus Ehrfurcht besteht. Der reife Glaube ist nicht nur Vertrauen, er ist auch eine Verneigung der Seele vor dem Geheimnis Gottes. Erst dann, wenn unser Glaube nicht nur das Vertraute, sondern auch die Gottesfurcht kennt, wird in ihm die alles umfassende Bereitschaft erwachsen, sich dem Dasein auch in seiner Krisenhaftigkeit zu stellen. Zu wissen, dass mein Leben anders sein darf, als ich es mir wünsche. Und zu wissen, dass Gott auch anders sein darf, als mein Glaube es ihm erlauben will. Das zu wissen, ist die Verneigung meiner Seele vor Gott. Es ist Gottesfurcht. Doch gerade die Gottesfurcht steht ja nicht außerhalb meiner Liebe, sondern ist der sehr ernste Teil ihres Wesens. Eine jede Krise, die wir durchleben, stellt uns die Frage, auf welche Weise willst du dem Leben deine Liebe zeigen? Vielleicht ist das letztlich die einzige Frage, die das Leben uns stellt, und in der Antwort, die wir gelebt haben, werden wir einst vor Gott stehen. Wie willst du diesem Leben deine Liebe zeigen? Wie hast du diesem Leben deine Liebe gezeigt? Wir überheben uns am Leben, wenn wir meinen, die wesentlichen Fragen ließen sich beantworten, als hätten die Fragen nicht den Sinn und das Recht, durchlebt zu werden. Amen. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.